Deutschlandfunk.
Daddy. Daddy. Dad.
Zerbrochene Flügel. Kriminalhörspiel von Hans Bräunlich. Nach der Erzählung For Services Render It von Jeffrey Deaver.
Zuerst dachte ich, es liegt nur an mir. Inzwischen aber glaube ich, dass Peter mir versucht...
Sprechen Sie weiter, Mrs. Randolph.
Patsy genügt, darauf hatten wir uns geeinigt, Dr. Bernstein.
Also, Patsy, was glauben Sie?
Dass mein Mann es ist, der mich in den Wahnsinn treiben will.
Wohin soll das führen?
Gegenüber der Frau, die vor mir auf der Ledercouch liegt, lasse ich mir meine Zweifel nicht anmerken. Auch nicht, als ich jetzt Tränen in Patricia Randolphs Augen sehe.
Ich weiß, Sie glauben mir nicht. Aber ich bin mir sicher.
Und woher rührt Ihre Sicherheit?
Ich habe Angst, Dr. Bernstein. Todesangst.
Seit Monaten ist sie meine Patientin. Auch heute hat sie wieder ein makelloses Make-up aufgelegt. Diese Frau Mitte 40 mit den klassischen Symptomen einer Midlife-Crisis, die typisch für ihr Alter ist.
Gestern Nacht war es besonders schlimm.
Was geschah denn gestern Nacht?
Ich lag im Bett und hörte diese Stimme. Peters Stimme. Die Stimme meines Mannes. Zuerst konnte ich sie kaum verstehen. Doch dann verwandelte sich die Stimme und sagte, sie wäre der Geist meines Vaters. Aber Dad ist doch schon lange tot.
Die wichtigste Aufgabe eines Therapeuten ist es, seinen Patienten aufmerksam zuzuhören und das von ihnen Gesagte sorgfältig zu analysieren. Von dieser Stimme hatte Mrs. Randolph bisher in keiner Sitzung gesprochen. Warum heute?
Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe?
Und Sie haben das alles nicht geträumt?
Nein, ich hatte mir doch gerade ein Glas Wasser geholt und mich wieder ins Bett gelegt. Aber plötzlich war Peters Stimme da und sagte, sie wäre der Geist meines Vaters.
Und? Was hat dieser Geist Ihres Vaters gesagt?
Er erinnerte mich an Erlebnisse aus meiner Kindheit.
Kannte Ihr Mann diese Ereignisse aus Ihren Erzählungen?
Nur von einigen wusste er. Andere hätte er aber herausfinden können, wenn er meine Tagebücher heimlich gelesen hätte.
Und? Hat er das getan? Ihrer Meinung nach?
Einmal lagen die Bücher anders da, als ich sie weggelegt habe.
Und Sie hörten wirklich die Stimme Ihres Vaters?
Ja, sie klang jedenfalls so. Doch wie kann es der Geist meines Vaters gewesen sein? Nein, es war Peters verstellte Stimme.
Vielleicht hat Ihr Mann nur im Schlaf gesprochen.
Das ist es ja. Peter lag nicht neben mir im Bett. Er hat vor seinem Computer gesessen und im Internet gesurft.
Also kam von dort diese Geisterstimme?
Nein. Peter muss an der Schlafzimmertür gekniet und geflüstert haben. Sein Arbeitszimmer liegt ja gleich nebenan.
Und was haben Sie dann getan?
Ich bin schnell zur Tür gelaufen. Doch Peter saß schon wieder vor seinem Computer. Ich habe ihn gefragt, ob er die Stimme auch gehört hätte. Er hat mich angesehen, als wäre ich verrückt. Bin ich das etwa, Doc?
Ihre Hände zerrupfen ein Papiertaschentuch. Sie blickt zu mir, ob ich diese zwanghafte Handlung bemerke, und schiebt dann schnell die Kleenex-Tuchreste in die Tasche ihrer beigefarbenen Designerhose.
Sie glauben mir nicht, Dr. Bernstein, oder?
Wie oft haben Sie diese Stimme schon gehört?
3 oder 4 Mal in den letzten Wochen.
Und warum erzählen Sie mir erst heute davon? Warum sollte sie Ihr Mann in den Wahnsinn treiben wollen? Welchen Grund gäbe es dafür? Sie beide sind seit 5 Jahren glücklich verheiratet. Obwohl Peter viel jünger ist und jeder von ihnen schon eine Scheidung hinter sich hat. Sicher gibt es, wie in jeder Ehe, auch Konflikte zwischen ihnen. Aber wäre das ein Grund, dass Peter...
Ich habe auch schon mit Sally darüber gesprochen.
Natürlich. Ihre Busenfreundin Sally Walker. Eine typische Upper East Side Matrone. Allerdings sollte man ihre Lunch-Einladungen nie ablehnen, denn George Walker, Sallys Mann, ist Aufsichtsratsvorsitzender einer großen New Yorker Bank.
Also jedenfalls, Sally meint, Peter wäre vielleicht nur neidisch. Ich habe schließlich viele Freundschaften und verfüge über, naja, sehr viel Geld. Nein, ich weiß nicht, warum Peter, aber er tut es.
Haben Sie schon einmal mit ihm über Ihre bzw. Sallys Vermutungen gesprochen?
Natürlich streitet er alles ab. Auch die Vogelgeschichte.
Was denn für eine Vogelgeschichte?
Ich besitze ein paar wunderschöne Vogelplastik, modelliert von einer deutschen Künstlerin. Sie sind 2 bis 3 Mal größer als in der Natur. Alle mit ausgebreiteten Flügeln.
Hast du wieder nicht aufgepasst?
Jede Feder ist naturecht ausgemalt. 5 der Keramikvögel hatte mein Vater damals gekauft. Als er starb, wurde zwischen meinem Bruder und mir das Geldvermögen aufgeteilt. Ich bekam etwas mehr und stief dafür die Firma, was ich ungerecht fand. Dafür erhielt ich die Keramikvögel, die ich schon als Kind sehr liebte.
Lügst du mich an?
Ihre Mutter starb vor 10, ihr Vater erst vor 4 Jahren. Er soll streng gewesen sein und Patsys älteren Bruder vorgezogen haben. Hoffte er, Steve würde erfolgreich die Familienfirma weiterführen? Seiner Tochter traute er das nicht zu. Aber der Vater täuschte sich auch im Sohn. Der musste die Firma verkaufen, nachdem er sich verspekuliert hatte, wie mir Patsy schon früher erzählt hatte.
Es gibt nur noch 4 von diesen Vögeln. Als ich 12 war, rannte ich einmal sehr aufgeregt ins Haus, weil ich meinem Vater etwas Wichtiges erzählen wollte. Ich streifte das Wandregal und der 5. Vogel, der Kuckuck, fiel herunter.
Daddy.
Als mein Vater mich dafür schlug, hatte ich das Gefühl, als wären das meine Flügel, die zerbrochen am Boden lagen.
Zweifellos ein sehr prägendes Ereignis, doch das verfolge ich später weiter. Diese Geisterstimme und Patsys unerklärliche Angst vor ihrem Ehemann, Peter, sind vorerst weitaus wichtiger.
Am Morgen, nachdem ich den Geist meines Vaters gehört habe, lag der Rabe zerbrochen im Wohnzimmer.
Wollen Sie damit etwas sagen, dass Peter...
Ja. Und ich fragte Peter, warum er so etwas tut. Er hat es natürlich abgestritten und stattdessen mich verdächtigt, den Rahmen heruntergestoßen zu haben. Ich war es diesmal aber nicht.
Ich hasse die Zeitnormen der Psychoanalytiker. Diese abgegrenzte 50-Minuten-Stunde einer Therapiesitzung. Es gibt noch so vieles, das ich jetzt gerne ausführlicher erörtern würde. Doch ein Patient braucht Verlässlichkeit und Disziplin. Und für Mrs. Randolph ist Disziplin gegenwärtig besonders notwendig. Denn ich bemerke zum ersten Mal kleine Nachlässigkeiten bei ihr. Zwar ist das Make-up wie immer perfekt, doch ihre Bluse ist unordentlich zugeknüpft. Und auch eine Schnalle ihrer Schuhe ist nicht geschlossen.
Ihr Blick zur Uhr zeigt mir, dass unsere Zeit leider wieder um ist. Trotzdem danke. Es hilft mir schon, darüber sprechen zu können. Bis nächste Woche dann.
Der zerbrochene Keramikkuckuck aus ihrer Kindheit. Könnte er der Schlüssel sein? Oder ist es dieser Geist ihres Vaters? Eine bemerkenswerte Sitzung. Denn noch bis vor kurzem war Patsy nur eine meiner vielen typischen Patientinnen mittleren Alters. Ist das nun ein Wendepunkt? Für sie und möglicherweise auch für mich? Ich kann ihr Leben entscheidend verändern. Und vielleicht sogar mein eigenes. Immerhin bin ich ein sehr guter Therapeut.
Hallo, Doc.
Wer sind Sie?
Für Ihre Sekretärin ein sehr guter alter Schulfreund, der Sie überraschen will.
Ich kenne Sie nicht.
Noch nicht. Dr. Harold David Bernstein.
Falls Sie ein Problem haben...
Allerdings. Ein großes sogar.
Gut, dann machen wir jetzt den Termin für eine Sitzung.
Ich beabsichtige keineswegs, mich auf Ihre Couch zu legen.
Warum sind Sie dann überhaupt hier?
Um mit Ihnen zu reden.
Und worüber?
Darüber, Dass ein Seelenklempner wie Sie meiner Schwester nicht helfen kann. Sie sollte sich besser an die Polizei wenden.
Und wer ist Ihre Schwester? Verraten Sie mir das auch?
Sie war eben bei Ihnen. Ich habe unten gewartet, bis sie in ein Taxi gestiegen ist.
Also sind Sie Steve Randolph, der stets vorgezogene große Bruder.
Sie müssen meiner kleinen Schwester nicht alles glauben.
Und warum sollte sie besser die Polizei als mich konsultieren?
Wegen ihrer Angst vor Peter, diesem Playboy.
Heilt die Polizei neuerdings auch seelische Erkrankungen?
Wollen Sie damit sagen, Patsy ist wirklich nicht ganz richtig im Kopf? Und glauben Sie etwa, mit klugen Sprüchen aus dem Handbuch der Neurosen könnten Sie ihr dann helfen?
Meine Patienten waren bisher jedenfalls mit mir nicht unzufrieden, vorsichtig ausgedrückt.
Wohl eher Ihre Patientinnen, oder?
Was wollen Sie damit sagen?
Sehen Sie, Doc, von einer guten Freundin erfuhr ich, Patsy hat Probleme mit Peter und deshalb Sie als Vertrauensperson auserkoren. Da wurde ich neugierig und sagte mir, sieh ihn dir näher an, diesen Seelenklempner.
Heißt das, Sie haben mir nachgeschnüffelt?
Der von mir bezahlte Privatdetektiv war immerhin sein Geld wert, denn was fand er nicht alles heraus? Beispielsweise das. Ein hochbegabter, gut aussehender Student der Columbia Medical School lernt im dritten Studienjahr Linda Moore kennen, die attraktive Projektreferentin des Museum of Modern Art. Die energische Linda Moore visiert hohe Ziele für ihren Ehemann an. Sie liebt Geld, will auf den Gästelisten der Wohltätigkeitskonzerte in der Met stehen und in teuren Restaurants verwöhnt werden. Unser junger Arzt ahnt sicher, dass er sich in die falsche Richtung bewegt, wenn er ihren Wünschen folgt. Trotzdem mietet er eine $3,000 im Monat Praxis. Anfangs zwar besorgt wegen der astronomischen Schulden, die sich anhäufen, doch schon bald fließt ja das Geld. Schließlich herrscht kein Mangel an Neurosen bei den Wohlhabenden in Manhattan. Also sind seine Therapietermine äußerst begehrt.
Und so verleugnet der junge Arzt das, was er einst tun wollte. Patienten mit schweren seelischen Störungen heilen. Menschen, die ein wirklich leidvolles Leben führen. Dem sie sich nicht mit Geld entziehen können. Wie meine wohlhabenden Patientinnen.
Ach, haben Sie deshalb zeitweilig nebenher in kleinen sozialen Einrichtungen gearbeitet? In Brooklyn zum Beispiel. In Ambulanzen, wo obdachlose Frauen und Männer kostenlos behandelt werden?
Nur ließ sich das zeitlich immer schlechter miteinander vereinbaren. Also hatte ich erwogen, diese Praxis hier aufzugeben. Mein Einkommen wäre dann jedoch um fast 90% gesunken.
Und das hätte Ihre Frau sicher kaum gefallen.
Linda hätte mich sofort verlassen. Ich und eine Vollzeitstelle in einer dieser Brooklyn-Kliniken, das war für sie undenkbar.
Die Ironie liegt nun leider darin, ihre Frau hat sie trotzdem verlassen und lebt mit einem dieser sogenannten Avantgarde-Künstler zusammen. Sie hat ihn bei einem Wohltätigkeitskonzert kennengelernt und hält ihn mit ihrem Geld aus. Sie aber dürfen weiter die von ihr angehäuften Schulden abarbeiten. Und ebenso das Geld für die teuren Privatschulen ihrer beiden Töchter verdienen. Und das mit einer ungeliebten Tätigkeit. Jedenfalls bezogen auf ihre Patientinnen.
Aber jetzt ist Ihre Schwester zu mir gekommen, mit einer schweren psychischen Störung. Und sie benötigt meine Hilfe.
Natürlich braucht Patsy Hilfe, nur nicht von Ihnen. Am Ende stecken Sie mit diesem Mistkerl noch unter einer Decke.
Persönlich kenne ich bitte Randolph nicht einmal. Ich möchte Ihrer Schwester nur helfen und ich kann das.
Das kann allein die Polizei. Und der werde ich auch erzählen, dass meine Schwester bei einer Bergwanderung mit Peter fast in eine Schlucht gestürzt wäre. Ich weiß zwar nicht, wie dieser Mistkerl von ihr testamentarisch bedacht wird, doch es sollte eindeutig wie ein Unfall aussehen. Nur eine Bitte, Doc. Kein Wort zu Patsy, dass ich hier war und zur Polizei gehen werde. Nur machen Sie mir Patsy nicht wirklich noch verrückt.
Patricia Randolph wirkt heute noch ungepflegter als in den letzten 2 Wochen. Die Bluse ist ungebügelt und der Kragen eingerissen. Ihr Rock ebenfalls. Die Haare sind nicht gekämmt und offenbar auch seit Tagen nicht gewaschen. Die Strümpfe haben Laufmaschen. Das Make-up allerdings ist wieder tadellos. Kann mir vielleicht dieser obskure Artikel im Journal der Psychosen bei der Lösung dieses Falles helfen? Trotz meiner Zweifel über seine verblüffende Ausgangsthese und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen habe ich mir den Artikel aus dem Internet heruntergeladen und ausgedruckt.
Ich lege mich dann auf die Couch, ja?
Nein, Sie setzen sich heute mir bitte gegenüber. Wir müssen über diese Stimme reden.
Nur über die Geisterstimme? Warum? Und wieso ohne Couch?
Sie verschränkt die Arme und sieht aus dem Fenster. Körpersprachliche Signale, die ich gut kenne. Die Patientin fühlt sich in einer Verteidigungsposition gedrängt. Ich muss jetzt sehr behutsam vorgehen. Obwohl ich spüre, sie möchte reden.
Sie wollen wissen, was inzwischen passiert ist? Das Übliche.
Also wieder diese Stimme, wieder Peter, der so tat, als sei er der Geist ihres Vaters.
Aber der Geist sagte diesmal ganz schreckliche Sachen.
Sprechen Sie weiter. Was denn für schreckliche Sachen?
Ich wäre eine böse Tochter gewesen und sei heute eine schlechte Ehefrau.
Und das war alles, was der Geist Ihres Vaters sagte?
Warum ich mich nicht einfach umbringe, das wäre doch für alle das Beste. Auch für mich.
Und diese Stimme klang eindeutig wie die Ihres Vaters?
Ja, nein. Es ist Peter, der so tut, als wäre er mein Vater. Ach, das habe ich Ihnen doch schon erklärt.
Ja, ich weiß.
Peter konnte die Stimme meines Vaters schon immer gut nachahmen. Und Dad hat sich darüber stets köstlich amüsiert.
Wo war Peter, als er zu Ihnen gesprochen hat?
Bei einem Freund. Aber könnte er nicht vorher einen Lautsprecher kombiniert mit einem Aufnahmegerät installiert haben? Peter ist ein guter Imitator.
Sie spielt nervös mit dem Handtaschenverschluss. Ihre Hände zittern und ihr starrer Blick ist auf den Boden gerichtet.
Peter?
Ich habe ganz schreckliche Angst bekommen.
Peter?
Nehmen wir einmal an, nun theoretisch, nicht Peter imitiert diese Vaterstimme. Woher könnte sie sonst kommen?
Natürlich! Auch Sie halten mich für verrückt.
Die Schwierigkeit eines Therapeuten besteht darin, der Patientin zu vermitteln, dass man auf ihrer Seite steht und deshalb die Aufgabe hat, die Ursache ihrer Erkrankung aufzuspüren.
Warum glauben Sie mir denn nicht, Doc? Warum?
Das, was Sie über Ihren Mann denken, es ist nicht unmöglich. Doch schieben wir das einfach mal beiseite und nehmen an, es gibt einen anderen Grund für diese Geisterstimme.
Aber welchen denn?
Sagen Sie es mir.
Ich weiß es doch nicht.
Sie hatten stets Probleme mit Ihrem Vater, richtig? Sogar als Kind.
Ja. Da haben Sie recht, das war schon immer so.
Wäre dann nicht denkbar, dass Sie deshalb eigene Gedanken in eine von Ihnen gehasste Stimme hineinprojizieren?
Also, spielt sich alles nur in meinem Kopf ab? Es ist gar nicht real? Meinen Sie das?
So ungefähr. Ihr Unterbewusstsein könnte diese Stimme produzieren. Was halten Sie davon?
Jedenfalls nicht ausgeschlossen. Schon denkbar.
Dieses Denkbare als eine Möglichkeit anzuerkennen, ist ein guter erster Schritt. Und er bringt uns schon viel weiter.
Sie sind also zufrieden mit mir?
Sehr sogar. Nur, falls diese Stimme zu Ihnen sagt, Sie sollen sich etwas antun.
Sowas würde ich doch niemals tun.
Hier meine Karte mit Privatnummer. Falls Sie Hilfe benötigen, können Sie mich zu jeder Zeit erreichen.
Danke. Ich werde die Karte jetzt immer bei mir tragen.
Und Sie werden ab sofort ein Tagebuch führen.
Wieso? Was soll ich denn da reinschreiben?
Alles, was Sie mit der Stimme erleben. Vor allem, was sie zu Ihnen sagt.
Nein, am besten, ich bringe den Geist meines Vaters mal mit. Doch Sie würden da bestimmt ein doppeltes Honorar verlangen.
Also bis zur nächsten Woche, Patsy.
Ja, ich höre.
Dr. Bernstein.
Ja, verdammt. Aber es ist 3 Uhr früh und ich schlafe.
Detective Jack Cooper, New York Police Department. Sie sind Mrs. Patricia Randolphs Psychiater?
Alles in Ordnung mit ihr?
Nein. Sie wurde in keinem guten Zustand vor ihrem Penthouse angetroffen. Wirkte verwirrt und reagierte hysterisch. Wir könnten Sie hier gut gebrauchen, Doc.
Es ist eines jener Hochhäuser von Donald Trump in den 80ern gebaut, deren Luxuswohnungen ein kleines Vermögen kosten. In der noblen Eingangshalle sitzt neben Patricia Randolph ein gut aussehender athletischer Typ Mitte 30. Sicher Peter Randolph. Ihm gegenüber hängt im Sessel ein viel älterer und gedrungener, fast glatzköpfiger Mann. Seine halbschläfrig geschlossenen Augen sind auf das Ehepaar gerichtet. Als Patsy auf mich zueilt, lege ich schnell meine Hände auf ihre Schultern, so dass sie mich nicht umarmen kann. Ich geleite sie zurück zu ihrem Sessel. Ein Therapeut muss vorsichtig sein, was seinen körperlichen Kontakt zu Patientinnen betrifft.
Tut mir leid, dass wir uns auf diese Weise kennenlernen.
Peter ist mein Ehemann. Den anderen Mann kenne ich nicht.
Jack Cooper. Wir haben telefoniert, Doc.
Hallo, Detective Cooper. Ich spüre bei Peter Randolph Ärger, Verwirrung und das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Sein eleganter Morgenmantel und die Pantoffeln aus weichem Leder stehen in grellem Kontrast zu Patsys fleckigem Kimono. Ihr Make-up ist jedoch wieder äußerst perfekt.
Ich denke, Doc, Sie sprechen erstmal allein mit meiner Frau. Und Sie brauchen mich jetzt sicher auch nicht, Detective?
Nein, Mr. Randolph.
Ich bin im Apartment. Falls Sie doch noch Fragen haben sollten.
Mr. Cooper, ich würde nun wirklich gern mit...
Natürlich, Doc. Sprechen Sie allein mit Ihrer Patientin. Ich bleibe aber in der Nähe.
Also, Patsy, was ist geschehen?
Es ist so, Patsy, der hat mir die Flügel zerbrochen.
Also ist noch ein Keramikvogel zerstört worden.
Peter war es, da bin ich mir diesmal ganz sicher.
Bitte, bitte erzählen Sie genau, was passiert ist.
Ich hörte im Bett plötzlich diese Geisterstimme, die mir sagte, lauf, du musst raus hier, das Rotkehlchen ist schon tot. Also ich will ins Wohnzimmer und dort auf dem Boden. Auf dem Boden, da lag es, die Flügel in viele Teile zerbrochen. Ich habe laut geschrien, weil ich wusste, er war nun hinter mir her.
Wer war hinter Ihnen her? Die Geisterstimme Ihres Vaters?
Nein, Peter natürlich. Deshalb bin ich auf die Straße geflüchtet.
Und Peter? Hat er geschlafen?
Ja, das sagt er. Doch später kam er mir nachgelaufen.
Aber er hat Ihnen nichts getan?
Nein, natürlich nicht. Nur die Polizei gerufen, aber das musste er auch. Das würde doch jeder tun, dessen Frau nachts schreiend um die Straße rennt.
Patsy. Patsy, Sie haben heute Abend weder Medikamente noch Alkohol zu sich genommen.
Nein, nichts. Ja.
Geht es Ihnen inzwischen besser?
Ja, aber es tut mir leid, Doc, dass ich Sie nachts aus dem Bett jage.
Nein, muss es nicht. Hören Sie jetzt noch die Stimme?
Nein.
Und der zerstörte Vogel, kann es dafür nicht doch eine andere Erklärung geben? Falls Ihr Mann wirklich geschlafen hat?
Ich weiß nicht, ja, vielleicht. Vielleicht war die Haushälterin unachtsam beim Aufräumen und hatte Angst, das zuzugeben. Ich jedenfalls war es nicht.
Doc, kommen Sie bitte mal.
Sofort. Ich bin gleich wieder zurück, Patsy.
Ja.
Nun, Mr. Cooper.
Was ist, Doc? Soll ich Mrs. Randolph nicht lieber mitnehmen? Sie war vorhin ziemlich außer Kontrolle. Aber das liegt natürlich bei Ihnen. Kommt sie Ihnen noch verwirrt vor?
Verwirrte Person. Die Standarddiagnose als Begründung für eine Standardeinweisung. Wenn ich ja sage, bringt er sie in eine städtische Klinik. Ein ziemlich kritischer Augenblick. Es gilt jetzt, eine für alle kluge Entscheidung zu treffen.
Nun, Doc...
Wieso kümmert sich überhaupt ein Detektiv um eine verwirrte Frau? Weil sie zur High Society gehört?
Nach dem Notruf des Ehemanns kam ein normaler Streifenwagen. Über Funk hörte ich jedoch den Namen der Frau. Ich hatte zufällig Bereitschaft. Sofort klickte es bei mir, denn es gab kürzlich eine seltsame Anzeige.
Lassen Sie mich raten. Von Mrs. Randolphs Bruder Steve.
Woher zum Teufel? Wissen Sie das?
Er war in meiner Praxis und hatte mir drohend angekündigt, sich an die Polizei zu wenden.
Sie halten aber seinen Verdacht gegen den Ehemann für unbegründet.
Und Sie etwa nicht? Oder ermitteln Sie inzwischen gegen Peter Randolph? Na also. Patricia Randolph ist als psychisch kranke Frau bei mir in Behandlung.
Sie macht auch auf mich einen ziemlich durchgedrehten Eindruck. Und dass gerade so etwas sehr böse enden kann, habe ich zigmal erlebt.
Zwar hat sie eine labile Persönlichkeitsstruktur, doch diese Frau ist nicht gefährlich. Weder für sich noch für andere.
Sie sind bereit, dieses Risiko einzugehen.
Dazu muss ich nochmals kurz mit Mrs. Randolph sprechen. Erst dann kann ich sagen, ob ich das Wagnis eingehe oder Sie lieber mitnehmen soll.
Was will dieser Polizist?
Sie am liebsten in eine Klinik einliefern.
Was habe ich getan? Es ist die Stimme. Nein. Es ist Peter.
Man wird Ihnen weder glauben, dass Ihr Mann Sie um den Verstand bringen, noch Ihnen sonst etwas antun will. Stattdessen unterschreibt jeder Richter sofort Ihre Einweisung. Sie können also entweder Ihr bisheriges Leben weiterführen oder Sie landen in einer städtischen Klinik. Und dort würde es Ihnen nicht gut gehen, das glauben Sie mir. Deshalb nur eine Frage. Haben Sie genug Kraft für die eigene Selbstkontrolle?
Natürlich, Doc. Die habe ich.
Gut.
Cooper, alles okay. Sie können fahren. Ich begleite Mrs. Randolph in ihr Apartment.
Ich werde Ihren Mann bitten, dass er meine Praxis aufsucht. Denn ich muss ihn allein sprechen. Sie haben doch nichts dagegen.
Warum nur Sie allein mit Peter?
Ich muss dem, was Sie quält, endlich auf den Grund kommen, um es beseitigen zu können.
Erzählen Sie aber Peter bitte nicht, dass ich Angst vor ihm habe.
Mr. Randolph, wie ging es Ihrer Frau gestern Nacht, nachdem ich gegangen war?
Alles schien wieder in Ordnung zu sein.
Was ist eigentlich genau mit ihr los? In Einzelheiten über den Zustand Ihrer Frau mitzuteilen, verbietet mir die ärztliche Schweigepflicht. Tut mir leid.
Warum bin ich denn überhaupt hier?
Ich benötige Ihre Hilfe, um Ihre Frau gezielter behandeln zu können, damit es ihr schnell wieder besser geht. Das wollen Sie doch auch, oder?
Es war alles in Ordnung, ehe sie zu Ihnen in die Therapie ging. Erst dann ist alles so kompliziert mit ihr geworden.
Wenn Menschen einen Therapeuten aufsuchen, werden sie mit inneren Widersprüchen konfrontiert, denen sie sich vorher nie gestellt haben. Das führt zunächst zu Desorientierungen. In dieser Phase befindet sich offenbar ihre Frau. Noch jedenfalls.
Betsy behauptet aber, ich rede als Geist, mit der Stimme ihres Vaters. Das ist wohl kaum noch eine Desorientierung.
Ihre Frau befindet sich in einer Abwärtsspirale und ich will sie da herausholen. Das kann ich jedoch nur mit Ihrer Hilfe.
Und was soll ich tun?
Vor allem ehrlich zu mir sein.
Fragen Sie.
Aus welchem Grund assoziiert Ihre Frau Sie mit Ihrem Vater? Und warum projiziert sie Ihre stark ablehnenden Gefühle für ihn auf Sie? Haben Sie dafür eine Erklärung, Mr. Randolph? Alles, was Sie mir sagen, ist vertraulich und bleibt unter uns. Warum ist sie so wütend auf Sie?
Sie hat die verrückte Idee, dass ich Sie betrüge.
Und? Tun Sie das?
Wie kommen Sie dazu, mir solch eine Frage zu stellen? Das ist eine Unverschämtheit.
Ich versuche nur, die Wahrheit herauszufinden.
Nein! Sie ist in dem Punkt einfach paranoid.
Und Sie haben auch sonst nichts gesagt oder getan, das Betsy beunruhigen oder Ihren Realitätssinn beeinträchtigen könnte?
Nein. Was sollte das denn sein?
Wie wohlhabend ist Ihre Frau eigentlich?
Spielt denn das jetzt ja eine Rolle? Wieso?
Bei derartigen Erkrankungen kann vieles eine Rolle spielen. Beantworten Sie daher bitte meine Frage.
Ich weiß es nicht genau. Etwa so um 6 Millionen, schätze ich.
Und dieses Geld gehört ausschließlich ihr?
Worauf wollen Sie hinaus?
Darauf, ob Sie dieses Geld erben, falls Ihre Frau den Verstand verliert, sich umbringt oder vielleicht Opfer eines Unfalls wird. Wie bei jener Bergwanderung mit Ihnen beispielsweise.
Scheren Sie sich doch zum Teufel. Gut. Fragen Sie unseren Anwalt nach dem Ehevertrag. Er basiert grundsätzlich auf Gütertrennung. Ihr Vater bestand darauf. Und laut neuestem Testament fließt Ihr Vermögen in eine Vogelschutzstiftung. Falls Patsy etwas passiert, steht mir nur ein ganz winziger Anteil zu.
Keine Sorge, ich spreche nicht mit dem Anwalt. Und es tut mir auch leid, sollte ich Ihre Gefühle verletzt haben. Doch das Wohl meiner Patienten hat Vorrang. Deshalb wollte ich sicher sein, dass Sie kein Motiv haben, Ihrer Frau etwas anzutun.
Ich akzeptiere Ihre Entschuldigung.
Allerdings erstaunt mich, dass selbst Ihr Bruder Steve testamentarisch offenbar nicht bedacht wird.
Ja, er hatte leider ebenso Pech. Aber er hatte sich auch selbst zuzuschreiben. Denn es gab ursprünglich ein wechselseitiges Testament. Er vermachte Patricia alles, falls ihm etwas passiert, und umgekehrt. Dann hat er jedoch heimlich sein Testament geändert. Und das, obwohl dieses kleine raffinierte Biest von einem Model garantiert nur sein Geld und nicht ihn heiraten wollte. Patsy hat davon erfahren und nun ebenso heimlich ihr Testament korrigiert. Zusätzlicher Anlass war ein Unfall mit Steves Auto. Ursache defekte Bremsen. Patsy brach sich den Arm.
Wollen Sie damit behaupten?
Ich habe leider keinerlei Beweise.
Gut, gut. Lassen wir das Thema Geld und wenden uns lieber der Erkrankung Ihrer Frau zu. Ich möchte etwas Radikales versuchen und Sie könnten mir dabei helfen.
Meinen Sie mit radikal die Unterbringung in einer Anstalt?
Nein. Ich will damit sagen, wenn Patienten solche Phasen durchleben, darf man sie nicht zu sehr umsorgen. Man muss hart bleiben, sie sogar zwingen, hart gegen sich selbst zu sein. Ihre Frau wird verhätschelt werden wollen. Doch gehen Sie nicht darauf ein. Zwingen Sie sie, ihre Einkäufe zu machen, zum Essen auszugehen und ihre Verabredungen einzuhalten.
Und Sie sind sicher, das ist der beste Weg?
Nein, sicher bin ich nicht. Was ist in der Psychiatrie schon sicher? Hätte ich aber Peter Randolph mit den Worten konfrontieren sollen, die mir einer meiner Professoren nach der letzten Prüfung mit auf den Weg gegeben hatte? Man muss stets eine Krankheit frontal angehen. Sie werden als Arzt töten oder heilen. Merken Sie sich das, Bernstein. Ich habe lange nicht mehr an diesen Ausspruch gedacht. Warum fällt er mir erst heute wieder ein? 4 Tage nach meiner Begegnung mit Peter Randolph. Als ohne Vorwarnung plötzlich seine Frau in meine Praxis stürmt. Ein Beweis dafür, in welch schlechter Verfassung sie sich derzeit befindet. Nützen da etwa Vorhaltungen, dass sie heute keinen Termin bei mir hat?
Er musste sofort kommen. Ich konnte nicht warten, Doc.
Beruhigen Sie sich erstmal. Was ist denn geschehen, Patsy?
Alles lief so gut, bis ich heute Morgen wieder den Geist meines Vaters hörte. Er sagte, du hast nicht mehr viel Zeit. Und ich fragte, was meinst du damit? Und Dad sagte, geh ins Wohnzimmer. Was ich getan habe. Dort lag die Schwalbe mit zerbrochenen Flügeln auf dem Boden. Hier, ich habe alle Scherben mitgebracht. Jetzt ist allein der Specht übrig. Und wenn der ebenfalls, dann...
Hast du wieder nicht aufgepasst?
Dann werde auch ich für immer zerbrochen sein. Hm? Vielleicht zerstört ihn Peter heute Nacht und dann bringt er mich um.
Niemand bringt sie um. Er ist recht nicht Peter.
Vielleicht sollte ich doch für eine Weile in eine Klinik gehen?
Das wäre ein Fehler.
Dort würde ich mich aber sicherer fühlen.
Sie können vor Ihren Problemen nicht weglaufen. Sie müssen sich ihnen stellen.
Aber in einer Klinik kann man mich nicht umbringen, Doc.
Patsy, niemand will und wird Sie umbringen. Glauben
ich weiß
Sie mir.
Nicht.
Hat Peter denn jemals versucht, Ihnen weh zu tun? Na also, hören Sie mir genau zu. Egal, ob Peter sich als Geist Ihres Vaters ausgibt oder Sie sich diese Stimme nur einbilden. Diese Stimme gibt es nicht. Wiederholen Sie das.
Aber ich habe doch...
Wiederholen Sie.
Diese Stimme gibt es nicht.
Und Sie fügen hinzu, da war kein Geist. Mein Vater ist tot.
Diese Stimme gibt es nicht. Da war kein Geist. Mein Vater ist tot.
Und Sie sagen das jetzt laut mehrmals. Na los.
Da war kein Geist, mein Vater ist tot. Diese Stimme gibt es nicht. Da war kein Geist, mein Vater ist tot. Diese Stimme gibt es nicht.
Ausgezeichnet. Und zu Hause wiederholen Sie das leise für sich. Wieder und wieder.
Aber die Schwalbe hier...
Was immer mit der Schwalbe passiert ist, sie war bloß ein Stück Keramik. Also in den Papierkorb hinein mit allen Scherben. Na los, Patsy. So. Und außerdem möchte ich für Sie nun nach Hause gehen und dort den letzten Keramikvogel selber zerschlagen.
Ich soll wirklich den Specht.
Ja, zertrümmern Sie ihn. Oder wollen Sie nicht wieder gesund werden?
Doch. Aber kann ich denn meine Flügel zerbrechen?
Trinken Sie ein Glas guten Wein und denken Sie nur an Ihre Gesundheit. Nehmen Sie dann einen Hammer und zerschlagen Sie den Vogel. Danach, glauben Sie mir, ist diese Übertragung, so nennen wir jetzt einfach diese Krankheit, zu Ende.
Ja.
Wann haben Sie Mrs. Randolph zuletzt gesehen, Doc?
Sie sollten mich vorwarnen, ehe Sie mich mit einem Streifenwagen in Ihr Büro bringen lassen, Detective Cooper.
Sie haben meine Frage nicht beantwortet.
Vorgestern kam sie erregt und unangemeldet in meine Praxis. Ich konnte sie jedoch wieder beruhigen. Wir scheinen, denke ich, auf einem guten Weg zu sein, was ihre Heilung betrifft.
So, denken Sie. Da wird sie das, was ich Ihnen nun zu sagen habe, die Unbequemlichkeit eines Streifenwagens sehr schnell vergessen lassen. Vor etwa 2 Stunden alarmierten Mieter des Penthouses, in dem die Randolphs wohnen, die Polizei. Im Wohnzimmer fanden wir Peter Randolph erschlagen mit einem Hammer. Neben ihm ein zertrümmerter Keramikvogel und die blutbefleckte Patricia Randolph.
Oh Gott, nein.
Sie hat unentwegt gesungen. Der Geist ist tot. Der Geist ist tot. Im Tagebuch, das vor ihr lag, hat sie ihre Tat begründet. Eine Stimme habe ihr gesagt, nur so könne sie sich von dem Geist befreien, der sie töten wolle. Und nun würden ihr endlich neue Flügel anstelle der zerbrochenen wachsen. Sie sind ein zu hohes Wagnis eingegangen, Doc. Oder haben Sie das Risiko nur falsch eingeschätzt? Ich hatte Sie gewarnt.
Soll ich jetzt etwas schuld sein an diesem schrecklichen Unglück?
Allein der Staatsanwalt kann Sie der Fahrlässigkeit anklagen.
Man wird mich wohl eher als Zeugen oder Sachverständigen hören wollen, vermute ich. Wo ist Mrs. Randolph eigentlich?
Im Gefängniskrankenhaus.
Wann darf ich Sie sehen und mit ihr sprechen?
Frühestens in einer Woche, schätze ich. Aber das haben der Staatsanwalt und der Gefängnisarzt zu entscheiden.
Detective Cooper hat richtig geschätzt. Doch Langeweile hatte ich in den vergangenen 7 Tagen keineswegs, sondern war unentwegt auf den Beinen gewesen, um die letzten Beweise zu finden, die ich noch brauchte. Das hat mich offenbar mehr als nur Zeit gekostet, wie mir ein Blick im Spiegel eben zeigte. Und so sitze ich unrasiert mit zerknittertem Hemd und Anzug im Warteraum des Gefängniskrankenhauses. Doch den Mann, der sich nun zu mir setzt, weißhaarig mit Armani-Brille und vom Maßschneider eingekleidet, scheint das nicht zu stören.
Sie sind Dr. Bernstein?
Und Sie, Andrew Grant?
Mhm.
Der Verteidiger von Mrs. Randolph. Sie sollen einer der Besten Ihres Faches sein, aber auch einer der Teuersten, heißt es.
Ja, Qualität hat ihren Preis, wie man wohl nicht zu Unrecht sagt.
Ich hielt es für undenkbar, dass Mrs. Randolph so etwas tun könnte. Ein Restrisiko bestand zwar, doch war ich fest überzeugt, Sie und ich, wir hätten alles unter Kontrolle.
Nach meiner Erfahrung hat man das nie. Auch Ihre gegenwärtigen Probleme zeigen, dass Ihre Patienten...
Meiden mich wie die Pest, ja. Ja, würden Sie das nicht auch tun? Seelenklempner wie mich findet man in Manhattan schließlich genug. Warum sich da der Gefahr aussetzen, entweder umgebracht zu werden oder im Gefängnis zu landen?
Wir sollten nach Ihrem Gespräch mit Mrs. Randolph unsere Strategie festlegen, wie wir Ihren Fall angehen wollen. Auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren, ist nicht ungefährlich. Doch mit Ihrer Hilfe, Doc, wäre es möglich, Mrs. Randolph vor dem Gefängnis zu bewahren.
Der Staatsanwalt könnte mich aber als Zeugen vorladen.
Umso besser. Ein fachlich sehr kompetenter Zeuge mit der Qualität eines Sachverständigen würde uns sicher helfen, das Krokodil zu zähmen. Denn es kann uns mit seiner Aussage weiterhin ziemliche Schwierigkeiten machen.
Welches Krokodil?
Detective Jack Cooper. Spitzname, das Krokodil. Er liegt wie schläfrig auf der Lauer und wartet nur auf seinen Augenblick, um erbarmungslos zuzuschnappen. Ein ausgezeichneter Cop. Kompromisslos und nicht korrumpierbar. Sehr selten heute. Er wird bald pensioniert, aber gibt trotzdem noch keine Ruhe.
Er wirkt keineswegs gefährlich.
Mhm. Und genau das macht ihn so gefährlich. Er ist ein Meister der Täuschung. Wir müssen erreichen, dass Mrs. Randolph in eine Privatklinik eingewiesen wird. Ihre Hilfe dabei wird sie sich gern einiges kosten lassen. Als Sachverständigenhonorar, sozusagen. Sie werden das Geld sicher gut brauchen können.
Kann man so sagen.
Gut. Dann sprechen Sie jetzt mit unserer Klientin. Hier, Ihre Besuchserlaubnis.
Daddy? Daddy?
Du zerstörst alles. Du bist ein böses kleines Mädchen.
Daddy?
Der kahle Raum ähnelt mehr einer Zelle als einem Krankenzimmer. Die eingesunkenen Augen im blassen Gesicht sind vom Bett aus starr auf das Fenster gerichtet. Zu sehen ist nur der graue Himmel über dem südlichen Teil Manhattans. Kein Baum, kein Vogel. Als Patricia Randolph mir ihr Gesicht zuwendet, schüttelt sie langsam den Kopf.
Ich kenne sie nicht. Ha, oder doch? Wer sind Sie?
Sie sehen gar nicht so schlecht aus. Wie geht es Ihnen?
Kenne ich Sie? Sie sind... Na, warten Sie. Sie sind ein Geist.
Weder bin ich ein Geist, Patsy, und das wissen Sie auch. Noch kann ich lange bei Ihnen bleiben. Denn nicht nur meine Besuchszeit ist begrenzt, nein. Ich habe mich auch noch um viele andere Dinge zu kümmern. Meine Praxis muss ich zum Beispiel auflösen. Aber vorher wollte ich Ihnen doch einiges bringen, das hier in meinem Aktenkoffer ruht.
Ein Geschenk! Wie Weihnachten? Oder habe ich Geburtstag?
Für Sie könnte es schon ein Geschenk sein. Denn da wäre zum Beispiel ein Artikel aus dem Journal der Psychosen. Ich fand ihn im Internet, nachdem Sie mir zum ersten Mal vom Geist Ihres Vaters erzählten. Oder kennen Sie den Artikel zufällig?
Ich kann nicht lesen. Ich weiß nicht, wie das geht.
Nee, das funktioniert nicht, Betsy. Lesefähigkeit hat nichts mit psychotischem Verhalten zu tun, sondern mit Lernintelligenz.
Ich habe Angst. Sie mischen hier schlimme Sachen ins Essengift und Glasscherben. Und überall höre ich Peters Geisterstimmen.
Peter ist tot. Und diese Geisterstimme war für mich der entscheidende Hinweis. Denn irgendetwas klang falsch, als sie vom Geist ihres Vaters erzählten und behaupteten, dahinter verberge sich ihr Ehemann. Und der wolle sie in den Wahnsinn treiben.
Aber ich höre den Geist immer noch, jede Nacht.
Übrigens geht es in diesem Internetartikel um die zentrale Bedeutung der Diagnose bei sowohl vorgetäuschten als auch bei real existierenden seelischen Leiden. Manchmal ist es äußerst vorteilhaft, seelisch instabil zu sein. Man darf dann juristisch nur begrenzt zur Verantwortung gezogen werden. Beispielsweise als Täter eines Verbrechens. Dieser Artikel beschreibt weiterhin, dass Geister...
Ich habe Angst vor Geistern. Ich will hier keine haben und auch keine Stimmen.
Der Artikel beschreibt, dass Geister bzw. deren Stimmen klassische Wahnvorstellungen sind. Mit denen versuchen oft gesunde Menschen, andere von ihrer vorgetäuschten Krankheit zu überzeugen. Aber Erscheinungsformen von Geistern wirken nur wie Produkte eines wahnsinnigen Hirns. Es sind jedoch komplexe metaphysische Konzepte, die jemand, der wirklich psychisch krank ist, auch als real akzeptiert. Deshalb glauben echte Psychotiker, dass es die reale Person ist, die zu ihnen spricht. Dass also Napoleon, Hitler oder Marilyn Monroe sich tatsächlich mit ihnen im selben Zimmer befindet. Sie würden niemals behaupten, den Geist ihres Vaters gehört zu haben. Sie hätten den Vater selbst gehört. Aber vor einigen Wochen stimmten sie mir überraschend zu, dass sich diese Stimme möglicherweise nur in ihrem Kopf befindet. Ein Psychotiker würde das nie zugeben, sondern beschwören, absolut gesund zu sein. Schockiert, Patsy? Hä? Und es gab weitere Auffälligkeiten. So müssen sie gelesen haben, dass die vernachlässigte äußere Erscheinung ein Indiz für seelische Leiden sei. Also hatte ihre Kleidung plötzlich Risse und sie wirkten ungepflegt. Nur ihr Make-up war stets perfekt. Selbst in jener Nacht, als sie vor der Polizei die verwirrte Person spielten. Bei seelisch Kranken wird jedoch das Make-up zuerst vernachlässigt. Ah ja, und einmal fragten sie, ob sie den Geist ihres Vaters zu unserer Sitzung mitbringen sollten. Das war zwar witzig, doch kennt die Psychiatrie keinen bewussten Humor bei Psychotikern.
Aber was soll denn das jetzt wieder heißen?
Dass verrückte Menschen keine Witze machen. Was erneut bewies, dass sie eine bestimmte Diagnose nur vortäuschen. Und das musste mit ihrer Ehe zu tun haben. Doch was, fragte ich mich, und wollte deshalb einen Privatdetektiv engagieren. Aber das hätte einen Mitwisser bedeutet, also recherchierte ich allein. Anfangs wegen ihrer Krankheit, in den letzten Tagen, dann verstärkt hinsichtlich ihrer Ehe und möglichen damit verbundenen Problemen. Man muss allerdings die richtigen Ansprechpartner suchen und finden und in die Restaurants gehen, die Leute wie Sie und die Walkers besuchen. Gibt man zum Beispiel dem Oberkellner oder dem Portier ein paar Dollar zusätzlich, erfährt man viel. Ich konnte sogar Ihren mit Peter geschlossenen Ehevertrag einsehen. Selbst die Klatschsucht ihrer Freundinnen erbrachte für mich wertvolle Informationen.
Sie haben ihr nachspioniert?
Ich fand so immerhin heraus, dass Peter sie lange Zeit tatsächlich betrogen hat. Er fälschte sogar Schecks zu Lasten ihrer Konten. Und doch konnten sie sich nicht scheiden lassen, weil Peter wusste, dass sie eine Affäre mit dem Mann ihrer besten Freundin Sally haben und sie damit erpresst hat. Denn es gibt einen Passus im Ehevertrag, der besagt, Peter erhält die Hälfte ihres Vermögens, falls sie ihn betrügen. Und das war ja mit George Walker der Fall. Daher musste Peter zum Schweigen gebracht werden. War alles ihre oder Walkers Idee? Naja, also unwichtig. Ihr Geständnis, das ich schon für Sie aufgesetzt habe, brauchen Sie jedenfalls nur noch zu unterschreiben. Hier, bitte.
Sie Dreckschwein, was soll denn das? Sie sind doch Arzt.
Eben. Und mit meiner Hilfe planten Sie, Ihren Mann umzubringen. Ich sollte das Alibi für Ihre Unzurechnungsfähigkeit liefern, das zugleich als Entlastungsmaterial für Ihre spätere Verteidigung gedacht war. Denn Sie wollten bei einem Prozess unbedingt erreichen, nur in eine private Psychiatrieklinik eingewiesen zu werden. Ein Jahr später findet dort die obligatorische Wiederanhörung statt. Sie könnten nach Bestehen dieses Tests als geheilt entlassen werden und wären wieder frei.
Sie wussten also, was ich tun wollte? Und haben mich nicht daran gehindert? Nein, mich sogar indirekt ermutigt.
Was zu beweisen wäre? Nein, die Psychiatrie ist nur begrenzt eine exakte Wissenschaft. Jeder Sachverständige wird das bestätigen. Sollten Sie also vorhaben, mich zu Ihrer Entlastung zu beschuldigen, vergessen Sie es. Ich würde auch sagen, nie damit gerechnet zu haben, dass Sie Peter töten könnten.
Sie hätten trotzdem zur Polizei gehen müssen.
Das hatte Ihr Bruder Steve schon getan, was mich zusätzlich entlastet. Somit sollten wir endlich über mein Behandlungshonorar sprechen. Hier ist die Rechnung.
Was soll das heißen? Soziale Spende 5 Millionen. Und kein Empfängername, nur ein Nummernkonto?
Ja, für ein anonymes Nummernkonto in der Schweiz.
Sind Sie jetzt total verrückt geworden?
Wieso? Peter klärte mich über die Höhe Ihres Vermögens auf. Ich lasse Ihnen immerhin 1 Million. Schließlich müssen Sie Ihren teuren Staranwalt bezahlen können. Und natürlich mein Zeugen- bzw. Sachverständigenhonorar. Sie sollten sich mit der Überweisung der 5 Millionen allerdings beeilen, sonst bin ich gezwungen, dem Gericht die echte Diagnose über Ihren Geisteszustand mitzuteilen und ihm auch meine Rechercheergebnisse der letzten Tage auszuhändigen. Sie haben sich selber Ihre Flügel zerbrochen.
Das ist Erpressung.
Ich denke, da haben Sie recht.
Warum tun Sie mir das an?
Erstens hielten Sie mich für dumm. Und zweitens ist es die Rache dafür, dass Sie mich für Ihre Pläne benutzen wollten. Und drittens, mit Ihrem Geld kann ich denen helfen, die wirklich Hilfe benötigen, sich die jedoch nicht leisten können. Für Sie baue ich eine sozialmedizinische Einrichtung auf, in Brooklyn.
Warum soll ich für eine Lüge ins Gefängnis?
Schon vergessen? Ihre Lüge endete mit deinem Mord.
Und die vielen Toten in einem Krieg? Dessen Gründe sich die Politiker herbeilügen?
Es gilt leider noch immer der zynische Satz, wer einen Menschen tötet, kommt ins Gefängnis. Doch die Mörder Tausender landen im Pantheon der Geschichte.
Nein, bleiben Sie. Reden wir vernünftig. Ich gebe Ihnen freiwillig...
Nein, nein. Sie unterschreiben Ihr Geständnis und überweisen das Geld. Entscheiden Sie sich. Ach, Sie, Cooper. Hier? Ist Brooklyn nun Ihr letztes Jahrrevier?
Sie meinen vor meiner Pensionierung.
Kennengelernt haben wir uns immerhin in Manhattan.
Und uns zuletzt gesehen beim Randolph-Prozess vor einem Jahr.
Und treffen uns heute dort, wo ich inzwischen arbeite?
Die Welt ist eben klein.
Also nur ein Zufall also. Wollen Sie das damit sagen?
Was ist schon ein Zufall? Wissen Sie es?
Warum sind Sie wirklich hier, Detective?
Bei Mrs. Randolphs obligatorischer Wiederanhörung morgen werden Sie dort auch anwesend sein.
Nein, das ist schließlich ein interner Test der Klinik.
Auf das Ergebnis ist nicht nur der Staatsanwalt gespannt. Sie besuchen Ihre frühere Patientin noch regelmäßig?
Ich fühle mich für Sie verantwortlich, gerade nach diesem schrecklichen Unglück.
Schreckliches Unglück? Sie glauben das weiterhin?
Was soll das, Cooper? Wollen Sie der damals seelisch gestörten Frau immer noch einen vorsätzlichen Mord anhängen?
Den Sie, wenn es noch einer gewesen sein sollte, natürlich nicht verhindern konnten. Da die Psychiatrie ja nur eine begrenzt exakte Wissenschaft sei, wie sie vor Gericht ebenso eindrucksvoll wie überzeugend darlegt. Richtig zitiert?
Ja, das ist leider so. Ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht.
Wissen Sie, Doc, langsam ist es mir scheißegal, ob sich die reichen Leute selber untereinander ausrotten. Vielleicht nur die besonders perverse Form eines morbiden Nervenkitzels, den sie noch benötigen. Alles andere besitzen die ja schon. Und Moral kennen diese Leute ohnehin kaum. Wie wären sie sonst zu ihrem Reichtum gekommen? Durch Arbeit etwa.
Knight Cooper, liegt das Krokodil noch immer scheinbar schläfrig auf der Lauer, nur darauf wartend, endlich wieder zuschnappen zu können?
Doc, Sie kennen ja inzwischen sogar meinen Kosenamen.
Warum sind Sie hier? Nur um mich zur Arbeit zu begleiten?
Interessiert mich schon, wie Sie Ihr soziales Engagement praktizieren, um Arme und Obdachlose kostenlos psychiatrisch zu betreuen. Mich wundert nur, wie Sie das finanziell können.
Ein edler Spender, der allerdings anonym bleibt.
Natürlich. Was es doch für großzügige Menschen gibt. Was wissen Sie eigentlich über Sally Walker?
Sie ist Patricia Randolphs beste Freundin. Persönlich begegnet bin ich ihr jedoch nie.
Wussten Sie von Sally Walkers Alkoholabhängigkeit? Ein halbes Jahr vor Peter Randolphs Tod soll es begonnen haben.
Nein, davon hat mir Mrs. Randolph nie etwas erzählt.
Aber Sie wussten, dass Sally Walker sehr vermögend war.
Wieso war?
Gestern keine Spätnachrichten gesehen und heute noch keine Zeitung gelesen?
Nein, ich habe zurzeit viel Arbeit in meiner Klinik.
Gestern geschah erneut ein schreckliches Unglück. Sally Walker verunglückte tödlich mit dem Auto, vollgepumpt mit Alkohol und Tabletten laut Gerichtsmedizin. Dabei war sie erfolgreich auf Entzug. Eigenartig, was?
Ein typischer Rückfall, den man stets einkalkulieren muss.
Siehe Mrs. Randolph. Übrigens hat George Walker seinen hohen Bankposten allein dem Vater seiner Frau zu verdanken. Und er erbt jetzt noch ihr Vermögen. Wussten Sie wenigstens von seiner sehr nahen Beziehung zu Patricia Randolph?
Beide Familien sind seit langem eng befreundet.
Natürlich. Das ist der Grund. Jedenfalls kann Mr. Walker sich nun ungestört um die enge Familienfreundin kümmern. Mrs. Randolph wird das zu schätzen wissen. Wird sie morgen den Test bestehen? Welche Chancen hat sie, Doc?
Keine schlechten, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Aber noch ist ja das Krokodil nicht in seinem Zoo. Bis bald, Doc.
Als Besucher sind Sie in meiner kleinen Klinik stets willkommen, Cooper. Aber auch als Patient. Denn Sie können sich mit Ihrer Pension sicher keinen guten Psychiater leisten. Und brauchen werden Sie ihn vielleicht doch einmal.
Zerbrochene Flügel. Kriminalhörspiel von Hans Bräunlich. Nach der Erzählung For Services Render It von Jeffrey Deaver. Übersetzung aus dem Amerikanischen Stefan Lux. Komposition Paul Friedrich Frick. Es sprachen Bernstein Samuel Finzi. Patricia Bibiana Beglau. Cooper Friedhelm Tock. Peter Max von Pufendorf. Steve Bernhard Schütz, Grant Wilfried Hochholdinger, Ton Martin Eichberg und Eugenie Kleesattel, Regieassistenz Roman Neumann, Regie Stefanie Lasay. Produktion Deutschlandradio Kultur 2009.